Einen schönen guten Abend. Mein Name ist Tom Steininger und ich begrüße Sie zu unserem wöchentlichen Webcast Radio Enlighten Next. Zu uns ins Studio zugeschaltet per Telefon ist Professor Thomas Görnitz. Herr Professor, können Sie uns hören?
Ja, schönen guten Abend.
Einen schönen guten Abend. Herr Professor, herzlichen Dank, dass Sie sich Zeit für dieses Gespräch genommen haben. Wenn ich Sie ganz kurz vorstellen darf, Sie sind Professor für Didaktik der Physik an der Johannes Wolfgang Goethe-Universität in Frankfurt, kommen ursprünglich aus Leipzig, haben dort auch Physik promoviert, waren dann auch ein Freund und Mitarbeiter von Carl Friedrich von Weizsäcker und haben hier gemeinsam mit Carl Friedrich von Weizsäcker auch über grundlegende Verständnisfragen der Quantentheorie gesprochen und
Ja.
haben gemeinsam mit ihrer Frau, einer Psychologin, mehrere Bücher auch über Quantentheorie und Verständnis der Quantentheorie publiziert. Ein Buch habe ich hier vor mir liegen, das heißt Die Evolution des Geistigen, Quantenphysik, Bewusstsein, Religion, geschrieben von Ihnen und Ihrer Frau Brigitte Görnitz. Jetzt, wenn ich als Eingang die Frage mal so stellen darf, wie kommt ein Physiker dazu, über das Geistige zu schreiben?
Natürlich so. Vielleicht noch eine ganz kurze Korrektur. Ich bin also im Ruhestand,
Ja,
aber
Verzeihung.
da müssen Sie mich entschuldigen, arbeite noch mindestens so viel wie früher. Ja, schauen Sie, wenn Sie als Physiker geht es eigentlich darum, die grundlegenden Gesetze in der Natur zu suchen und zu verstehen. Und eigentlich ist das Hauptwerkzeug, was wir dazu verwenden, primär erstmal unser Denken. Und dann kommen die ganzen Apparate hinzu und alles das, was wir sonst haben. Und wenn wir natürlich die Einheit der Natur im Hinterkopf haben, dann sehen wir natürlich auch, dass der Mensch, der sich aus dieser Natur heraus entwickelt hat, mit seinem Denken, natürlich ein Teil auch der Natur ist. Und dann möchte man das natürlich alles miteinander verstehen. Und Sie haben ganz richtig gesagt, durch die Zusammenarbeit mit meiner Frau, Psycholog, es tut was. Hallo?
Ja.
Das Huben war nicht irgendwie.
Nein, das in der Leitung des Hauptmanns.
Meine Frau als Psychologin war sozusagen unabkömmlich dafür, dass man eben auch über geistig, über das Bewusstsein naturwissenschaftlich arbeitet. Und wir haben natürlich auch in den 20 Jahren, wo ich mit Weizsäcker zusammengearbeitet habe, eben auch die philosophischen Fragen bedacht. Und sozusagen, das Denken ist natürlich eine der grundlegenden philosophischen Fragen: Was ist Geist, was ist Bewusstsein? Und dann fragt man sich natürlich, wie hängt das mit dem Rest, was wir in der Physik auch noch erforschen, zusammen? Also, ich denke mal, so kann man das durchaus verstehen, dass man eben auch als Physiker solche Fragen stellt.
Jetzt ist einer Grundthesen ja, dass unser Verständnis von Quantenphysik, unser Verständnis von Materie und Geist radikal verändert.
Ja, das ist erstmal richtig. Quantentheorie versetzt uns in die Lage, das Verständnis von Materie grundlegend neu zu sehen. Und damit hängt natürlich eben auch dann interessanterweise die Frage nach dem Bewusstsein mit zusammen. Aber Sie wollten die Frage noch fortsetzen?
Unser Verständnis von Materie ist natürlich sehr geprägt von der klassischen Physik. Und Professor Geitz, sind Sie noch in der Leitung?
Ja.
Ja, jetzt hat mich der Gong hier irritiert. Und die klassische Physik nimmt einen Materiebegriff, der eigentlich vom Geistigen sehr weit entfernt ist, eigentlich mit dem Geistigen gar nichts zu tun hat. Das Spannende bei der Lektüre Ihres Buches und auch bei einem Vortrag, den ich einmal von Ihnen hören durfte, war, dass Sie sagen, Quantenphysik ändert das. Quantenphysik ändert unser Verständnis von Materie und ändert unser Verständnis der Beziehung von Materie und Geist. Jetzt ist
Ja.
mir klar, dass Quantenphysik keine einfache Materie ist. Und auch nicht in einem Telefonat leicht zu erklären. Ich wage die Frage trotzdem, inwiefern müssen wir unsere Vorstellung von Materie, und unsere Vorstellung der Beziehung von Materie und Geist anders sehen mit den Erforschungsergebnissen der Quantenphysik?
Also schauen Sie, es gibt seit über 2.500 Jahren die Atomvorstellung, dass man also die Vorstellung hat, das, was uns umgibt, Tische, Stühle und so weiter, alles das besteht letztlich aus Atomen. Und dann ist natürlich die Frage, und wie kann man diese Atome erklären? Das hat man lange Zeit nicht gekonnt. Und Planck hat dann das Tür zur Quantentheorie geöffnet. Und dann hat man gemerkt, dass also diese Atome, die man als unteilbare Klümpchen angesehen hatte lange Zeit, dass die gar nicht solche Eigenschaften haben, sondern dass also die Atome teilbar sind. Kern und Hülle, Elektronen in der Hülle, Atomkern. Und dann hat man gemerkt, auch die Kerne kann man zerstören und zerlegen. Und so ging das weiter. Man hat also die Vorstellung, eigentlich seit 2.500 Jahren, wenn wir nur richtig klein werden, dann werden wir die ganze Sache verstehen. Naturwissenschaft zielt ja darauf ab, die Dinge verstehen zu wollen. Das heißt, man möchte erklären, wie alles zusammenhängt. Man hat sich gezeigt, in der Chemie war also dieser Atombegriff ganz wunderbar und hervorragend. Man kann die ganze Chemie überhaupt nicht verstehen, wenn man nicht davon ausgeht, dass es Atome gibt, die sich dann zu Molekülen zusammenfinden und dass daraus dann alles das aufgebaut wird, was wir sehen. Und die Quantentheorie war also jetzt die Theorie, die das Verhalten der Atome als Ganzen beschreiben. Dann hat man aber gesehen, in der Quantenmechanik können wir das wunderbar beschreiben, wir können die ganze Chemie damit verstehen, aber wir müssen die Atomkerne sozusagen einfach als gottgegeben hinnehmen. Nun hat man aber gemerkt, die Atomkerne kann man zerlegen, wenn man geeignete Geräte dafür hat. Und dann musste man versuchen, die Atomkerne zu erklären. Und dann zeigte sich, die Theorie für die Atomkerne ist schon wesentlich schwieriger als die Quantenmechanik für die Atomhülle. Und dann hat man aber gesehen, diese Elementarteilchen im Atomkern, Proton, Neutron und die Kraftteilchen, die es dann noch dazu gibt, Meson und so weiter, die kann man noch weiter erklären. Das war dann die sogenannte Theorie der Elementarteilchen. Die war noch sehr, sehr viel schwieriger als die Kernphysik. Und es zeigt sich also, der Weg in das räumlich Kleine, dass man immer kleinere sucht, ist überhaupt nicht der Weg ins Einfache, sondern es wird immer schwieriger, immer komplexer. Und von den Strings, von denen so viel die Rede ist, weiß man noch nicht mal, ob es da überhaupt eine Theorie gibt. Man kennt also weder Gleichung noch Lösung. Das heißt, wir haben mit diesem Weg seit 2.500 Jahren ins räumlich Kleine eine Sackgasse. Und die Quantentheorie eröffnet jetzt den Weg aus dieser Sackgasse wieder heraus. Es ist nämlich so, die Quantentheorie zeigt uns, dass ganz viele unserer anschaulichen Vorstellungen, die im Alltag wahnsinnig gut bewährt sind, wenn man in die Tiefe des Geschehens eindringt, gar nicht so fundamental sind. Die berühmteste Formel der Physik, E gleich mc² von Einstein, die heißt ja, man kann Materie in Bewegung und Bewegung in Materie verwandeln. Wir haben in Leipzig noch lernen müssen, Lenin sagt, es gibt nur die Materie und die Bewegung ist ihre Grundeigenschaft. Sagt ganz richtig, wir können also Bewegung in Materie und Materie in Bewegung verwandeln. Die beiden Sachen sind sozusagen äquivalent. In der Physik nennt man es dann nicht mehr Bewegung, man nennt es Energie, aber im Alltagssprachlichen ist also Bewegung genau das, was man nennt. Die Unterscheidung zwischen Kraft und Stoff. Der Stoff ist das, was man anfassen kann, Kraft ist, was man spürt, aber nicht sehen kann. Auch die wird von der Quantentheorie relativiert. In den großen Maschinen werden also die Quanten der Kräfte und die Quanten der Stoffe ineinander umgewandelt. Auch da ist ein fundamentaler Unterschied. Die Unterscheidung zwischen Leere und Fülle, die für östliche Religionen so grundlegend ist, die nämlich sehen, dass das im Grunde genommen eigentlich dasselbe ist, wird von der Quantentheorie ähnlich gesehen. Also das, was wir in der klassischen Physik als Vakuum bezeichnen, wird in der Quantentheorie mit einem Bild verdeutlicht, der sogenannten Dirac-See, dass man sagt, alles ist vollkommen gefüllt mit Materie, mit Elementarteilchen, die sich aber nicht bemerkbar machen. Und was wir sehen, ist sozusagen nur, wenn an einer Stelle etwas fehlt, dann nennen wir das Antimaterie, und wenn an anderer Stelle etwas zu viel ist, das ist die normale Materie, mit der wir umgehen. Heisenberg sagte, das Vakuum ist das Ganze. Also da sieht man, diese Unterscheidungen sind also in der Tiefe gar nicht so fundamental. Und was eben dazu kommt, ist, dass die Quantentheorie eben auch zeigt, wenn wir den Unterschied zwischen Quantenmechanik und Quantenfeldtheorie wirklich verstehen, dann sehen wir, ein Teilchen ist in der Quantenmechanik ein Objekt, ist aber gleichzeitig eine Eigenschaft eines Quantenfeldes. Das heißt, ob etwas Objekt oder etwas Eigenschaft ist, ist auch nicht so grundlegend. Die Sprache kennt das. Man spricht das Gute, das Schöne, das Wahre. Das sind ja im Grunde genommen Eigenschaften von etwas, aber sie sind eben auch eigenständige Entitäten. Und damit kommen wir dann auch in die Nähe von Information. Also wenn Sie ein Gedicht haben, können Sie sagen, das ist eine Eigenschaft des Papiers, worauf da die Krager geschrieben sind. Aber das Gedicht in Fax stecken und schicken es über Satelliten zu einem anderen Kontinent, dann bleibt das Papier zu Hause. Aber die Eigenschaft, die auf dem Papier gewesen war, nämlich das Gedicht, ist weggegangen und rübergegangen auf einen anderen Kontinent. Und wenn Sie es gelernt haben und so verbrennen das Papier, dann ist das Gedicht immer noch in Ihrem Gedächtnis. Sie sehen also, ob etwas eine Eigenschaft ist oder ob etwas ein Objekt ist. Da wissen wir im Alltag, dass das gar nicht so streng getrennt ist. Und die Quantentheorie zeigt, dass das eben auch in der Natur gilt. Und das ist also wichtig, das eröffnet sozusagen die Möglichkeiten, Materie anders zu sehen. Das ist etwas, was Weizsäcker vor einem halben Jahrhundert zum ersten Mal angefangen hat anzudenken. Und daran haben Weizsäcker nicht weitergearbeitet. Ich habe jetzt nach seinem Ableben auch weiter daran gearbeitet. Und man kann also zeigen, dass man abstrakte Quanteninformationen und Substanz für Wirklichkeit ansehen kann. Dann kann man, so wie man zum Beispiel H2O kennt als Dampf oder als Flüssigkeit und als Eis, drei Erscheinungsformen, die eigentlich auf den ersten Blick vollkommen verschieden aussehen, aber im Grunde genommen ein und dasselbe ist in verschiedenen Aggregaten, wie man in der Physik machen kann, man also im Prinzip auch sagen, Quanteninformationen kann uns begegnen als Materie, dann ist sie fest, dann leistet sie Widerstand gegen Veränderung, dann kann sie uns begegnen als Energie, das ist also etwas, was sozusagen die Lache versetzt, Materie zu bewegen. Und dann kann sie uns begegnen als Information im ursprünglichen Sinne, wie wir sie in Alltagssprache verwenden, nämlich als etwas, was in der Lage ist, Energien auszulösen. Und damit haben wir sozusagen diese drei Erscheinungsformen, die wir sozusagen im Alltag brauchen. Materie, die eigentlich das Bestreben hat zu ruhen, Energie, die uns befähigt, Materie in Bewegung zu versetzen und Information, die uns in die Lache versetzt, bereitgestellte Energien auszulösen.
Wenn ich Sie richtig verstehe, ist der Schlüsselbegriff, den Sie hier einbringen, der offensichtlich in der Forschung von Weizsäcker und Ihnen hier einfach ein zentraler Begriff geworden ist, eben die Quanteninformation.
Das ist richtig.
Und dass die Quanteninformation etwas ist, was dem Materiebegriff, aber auch dem Energiebegriff noch zugrunde liegend ist.
Richtig.
Und ich kann mich erinnern, wie ich zum ersten Mal einen Vortrag von Ihnen gehört habe, wo Sie eben davon gesprochen haben, dass der Materie zugrunde liegend etwas ist, das geistähnlicher ist als Materie ähnlich. Sprachen Sie da von dieser Quanteninformation?
Das ist vollkommen richtig. Es ist ja so, die bisherige Physik, die ja eigentlich sozusagen den Anspruch hat zu erklären, was Materie ist, wenn man das wirklich genau analysiert, was dann gesagt wird, dann ist es eigentlich nur, dass man sagt, wir erklären Materie, indem sie aus kleinen Stücken von Materie besteht. Wenn man dann ein bisschen drüber nachdenkt, merkt man, das ist natürlich überhaupt keine Erklärung. Ja, also Materie ist kleine Stücke von Materie, das erklärt gar nichts. Erklären heißt ja eigentlich, dass wir etwas Unbekanntes zurückführen auf etwas, was man schon kennt. Und nun ist es natürlich so, Materie ist wahrscheinlich das am wenigsten Verstandene in der Physik bisher, in der bisherigen Physik, was wir hatten. Andererseits ist es natürlich so, Information kennen wir zumindest in der ganz speziellen Form unserer bewussten Gedanken. Das heißt, mit unseren bewussten Gedanken haben wir irgendwie ein Vorbild, was Information sein kann. Natürlich sind unsere bewussten Gedanken bedeutungsvoll, die gehen uns an. Information in der Physik muss man im Prinzip bedeutungsfrei denken. Das ist schwierig, aber man kann sich leicht überlegen, Physik muss auf allgemeine Gesetze hinauslaufen und Bedeutung ist immer mit einem ganz stark subjektiven Anteil verbunden. Also jeder Mensch gibt jedem, was er hört, eine eigene Bedeutung und Sprache funktioniert eben dadurch, dass wir die Bedeutung doch weitgehend für die Wörter ähnlich sehen, aber nicht unbedingt gleich. Meine Frau kann da viel davon erzählen aus ihrer therapeutischen Arbeit, dass also der eine Satz bei dem einen so ankommt und bei dem anderen anders. Das gibt es also immer wieder. Die Bedeutung, die wir geben, entsteht eben in unserem eigenen Informationsverarbeitungsprozess. Nicht unabhängig von dem, was auf uns einströmt, aber doch nicht identisch mit dem, was auf uns einströmt. Das heißt, wir brauchen eine bedeutungsfreie Information und daraus lässt sich dann im Prinzip mit mathematischen Methoden zeigen, wie man das zu Quantenteilchen zum Beispiel formen kann. Bitte?
Eine Frage, die ich hier als Philosoph und Geisteswissenschaftler gerne einfach nachstellen möchte, ist die Quanteninformation, wie Sie sie darstellen, ist natürlich noch nicht Bewusstsein. Weil ich habe, wenn ich zum Beispiel eine Formel auf Papier habe, habe ich Information auf dem Papier, aber ich habe nicht Bewusstsein auf dem Papier.
Richtig.
Das heißt, das ist noch nicht Geist. Information ist eigentlich ein äußerlicher Begriff, der den subjektiven Geistcharakter, also den von Bewusstseins, der Bewusstseinscharakter von Geist, noch nicht mit einschließt. Haben Sie, wenn Sie Ihre Überlegungen gemacht haben über diese Quanteninformation, hier auch Überlegungen gemacht, die sagen, das geht über ein rein äußerliches Verhältnis von Information hinaus, das hat Anteile, die dem Geistigen schon näher verwandt sind?
Also es ist ja so, Bewusstsein kennen wir eigentlich nur bisher in der Evolution von relativ hochentwickelten Tieren.
Ja.
Und das heißt, das ist sozusagen, wir definieren Bewusstsein als Quanteninformation, die sich selbst kennt und erlebt. Das heißt, diese Quanteninformation benötigt also einen lebendigen Körper als Träger. Und Gehirn zum Beispiel zur Informationsverarbeitung. Also ich jedenfalls habe nicht die Vorstellung, dass Pflanzen so etwas wie Bewusstsein haben. Die haben sicher so etwas wie Empfinden, die können reagieren und sehr klug auch im Prinzip auf äußere Erscheinungen reagieren, aber dass sie sowas wie Bewusstsein haben, das würde ich eigentlich nicht vermuten. Das ist also so, Bewusstsein ist eine sehr spezielle Form von Quanteninformation, die in der Evolution auf der Erde erst relativ spät kommt, die vorher nicht da war, aber im Prinzip Information ist eben etwas, ist eine sehr spezielle Form, Bewusstsein ist eine sehr spezielle Form von Quanteninformation. Und was die Subjektivität anbetrifft, ist es eigentlich so, dass die Quantentheorie uns zeigt, dass so etwas im Prinzip schon in der unbelebten Natur vorbereitet ist. Aha. Quantentheorie zeigt uns, dass es prinzipiell unmöglich ist, einen unbekannten Quantenzustand kennen zu können, so wie er jetzt ist. Aha. Man kann Messung machen, dann weiß man hinterher, wie das System nach der Messung ist. Das kann man sehr genau machen. Man kann nicht wissen, wie das System vor der Messung gewesen ist. Das ist im Prinzip so eine ganz rudimentäre Form von Subjektivität. Ein Fremder kann ja auch nicht wissen, was ich denke. Er kann ungefähr durch Befragung rausbekommen, was ich denke. Aber völlig wissen kann ich nur selber, was ich bewusst denke. Und sozusagen, das ist sozusagen etwas gibt, was einem System eingeschlossen ist und was man von außen nicht wirklich vollständig ergreifen kann. Das gibt es eben. Eins in der unbelebten Natur. Das ist so ein Keim von Subjektivität. Das braucht man natürlich noch dazu.
Absolut. Und vielleicht ist hier auch die Verbindung gegeben zu meiner nächsten Frage, weil in Ihrem Buch schreiben Sie eben auch über Quantenphysik, Bewusstsein und Religion. Und im Buch schreiben Sie eben auch zu diesem Naheverhältnis und einem neuen Verständnis von Religion, das hier angelegt ist. Wenn ich Ihren Äußerungen, soweit ich sie bisher nachvollziehen konnte, einfach versuche auf den Punkt zu bringen, kann man diese Äußerungen ja auch mit einem rein materialistischen Verständnis auch noch nachvollziehen und sagen, okay, Materie ist nicht das, was wir uns als Materie vorgestellt haben. Materie hat einen Energiecharakter, dem zugrunde liegt ist noch ein Informationscharakter. Sie gehen aber einen Schritt weiter und sagen, dass hier ein nahe Verhältnis zu einem spirituellen Weltverständnis angedeutet ist. Können Sie vielleicht da noch einen Schritt weiter ausholen, wie Sie zu diesem Schluss kommen?
Also Sie formulieren das sehr, sehr vorsichtig und das finde ich sehr gut. Ich mag eigentlich nicht solche plakativen Behauptungen, aber schauen wir mal. Wie Naturwissenschaften suchen also Gesetzmäßigkeiten. Erstmal Regeln und dann Gesetze. Eine Regel hat an sich nur einen Sinn für etwas Gleiches. Das heißt, wir brauchen wiederholbare Erscheinungen. Wenn unsere Naturwissenschaft richtig ist, und dann wissen wir, der Kosmos expandiert, dann bedeutet das, dass es, wenn man absolut exakt wäre, kosmisch exakt, dass es überhaupt keine zwei gleichen Situationen gibt. Nun ist es aber so, dass der Kosmos expandiert, wissen wir erst etwa seit den 1920er Jahren. Heißt, man macht keinen sehr großen Fehler, wenn man erstmal davon absieht. Das heißt, die Naturwissenschaften deklarieren Unterschiede als unwesentlich. Das heißt, man kehrt also bestimmte Einzelheiten unter den Teppich und für den Rest kann man dann eine Regel aufstellen oder wenn man viel unter den Teppich kehrt, ein scharfes mathematisches Gesetz. Das heißt also nochmal, Naturwissenschaften kehren Dinge, die man als nebensächlich deklariert, unter den Teppich und arbeiten dann mit dem Rest. Dass das wahnsinnig erfolgreich ist, weiß man. Aber es ist natürlich klar, ein Naturgesetz geht sozusagen nur in der Näherung, in der sich bestimmte Dinge wiederholen lassen. Die Naturwissenschaft, die Physik unterscheidet dann noch zwischen Naturgesetz und Anfangsbedingungen. Also wenn ich den Stein hier fallen lasse und einen halben Meter weiter nach rechts, und noch einen halben Meter weiter nach rechts, dann würde jeder denken, der Stein fällt in allen Fällen gleich, in allen Fällen gleich. Das heißt, wo ich den loslasse, das ist die Anfangsbedingung, und wenn ich also nach rechts oder links gehe, dann wird unten der Auftreffpunkt natürlich anders, aber sonst ist der Fallvorgang der gleiche. Das hat man also eingeführt in der Physik, um zumindest sozusagen eine große Menge von verschiedenen Dingen mit dem gleichen Gesetz behandeln. Aber es zeigt sich immer wieder, dass wir eben bestimmte Dinge als unwesentlich deklarieren. Also wenn Sie das Planetengesetz, was Newton gefunden hat, die Bewegung der Planeten und die Sonne, dann sieht man eben davon ab, zum Beispiel, dass auf der Erde Menschen und Tiere sind und Berge und Dinge. Und da hat man die Erde als Kugel, als runde Kugel, die sie auch nicht ist, und die läuft eben auf einer Ellipse um die Sonne. Und dann gibt es noch diese Kraft vom Mond. Ebbe und Flut macht, dann muss man aber schon zum Beispiel wieder zugeben, dass es eben Wasser auf der Erde gibt, während wenn die Erde um die Sonne läuft, da wird das eigentlich erstmal so Sachen weggelassen. Also wie gesagt, Naturgesetze finden wir dadurch, dass wir verschiedene Situationen als gleich betrachten. Es ist wahnsinnig erfolgreich, aber wir können sozusagen damit nicht die volle Wirklichkeit erfassen. Daher kann man natürlich auf die Idee kommen, dass die Naturgesetze wahnsinnig gute Annäherungen an die Beschreibung der Wirklichkeit sind, aber nicht die Wirklichkeit selber. Das heißt, wir müssen immer darauf gefasst sein, dass Situationen auftreten können, die von den bisher erkannten Naturgesetzen eigentlich entweder verboten sind oder nicht verstanden werden können oder ähnliches. Das war ja der große Übergang von der klassischen Physik zur Relativitätstheorie oder zur Quantentheorie, wo man dann merkte plötzlich, da hat man was unter den Teppich gekehrt und jetzt ist man so genau, dass man merkt, bei der Genauigkeit kann man das nicht mehr ignorieren. Also wie gesagt, Naturgesetze sind wahnsinnig gute Beschreibungen der Wirklichkeit, aber sind nicht die Wirklichkeit selber. Das heißt, man kann darüber nachdenken, ob es sozusagen etwas gibt, was von den Naturgesetzen nicht erfasst werden kann. Die Philosophen nennen das Transzendente. Das kann man natürlich nicht beweisen in dem Sinne, oder belegen, in dem Sinne, wie man naturgesetzliches Verhalten belegen kann, indem man immer wieder Experimente macht mit den der ähnlichen Situation, die dann in der Regel dann meistens wieder so ausgehen, wie man es vorhergesagt hat. Aber sozusagen die Idee, dass man damit schon alles hätte, die muss man nicht notwendig haben. Das wäre also das eine. Dass sozusagen ein Raum offen ist für etwas, was jenseits der Naturgesetze ist. Und dann hat ein weiterer Punkt, ein Einzelereignis, was sich also nie wiederholt, kann natürlich auch nicht unter Naturgesetze fallen, denn für einen Einzelfall ist die Idee einer Regel sinnlos. Ja, eine Regel ist nur sinnvoll für etwas, was sich wiederholen kann. Das heißt, an Situationen können wir nur das an Regeln fassen, was daran wiederholbar ist. Das Einmalige kann nicht in Regeln oder in Gesetze gefasst werden. Und dann muss man eben schauen, ist dieser Vorgang, den wir im Auge haben, so einmalig, dass er sich prinzipiell entzieht, oder sind da viele Aspekte, die eben unter das fallen, was wir bereits an der Natur erkannt haben. Und dann wird das unter die Naturgesetze auch fallen, soweit wir sie zutreffend erkannt haben. Und dann kann es immer wieder mal was passieren, dass etwas kommt, womit die Leute nicht gerechnet haben, was jenseits dessen ist, was man sich bisher ausgedacht oder hat vorstellen können. Und dafür muss man in der Wissenschaft offen sein.
Wenn ich Sie richtig verstehe, sagen Sie, dass die Naturwissenschaft von ihrer eigenen Methode nicht auf etwas Transzendentes verweisen kann, dass wenn man aber dieser Methode genau nachgeht, es sich zeigt, dass hier ein Freiraum für etwas ist, dass ein Freiraum für Transzendentes bezeichnet werden könnte. Das heißt, Naturwissenschaft an sich zeigt nicht auf Transzendentes, aber sie zeigt den Freiraum für etwas, das als Transzendenz dann von einem Bewusstsein erfahren werden kann.
Sie haben vollkommen recht, Naturwissenschaft muss sozusagen aus methodischen Gründen, kann sie sich nur auf das beschränken, was sozusagen regelhaft gesetzmäßig ist, was man in der Beobachtung oder im Experiment überprüfen kann. Also etwas, von dem wir wissen, dass wir es nicht beobachten können und wo wir wissen, dass wir damit nicht experimentieren können, das gehört nicht zur Naturwissenschaft.
Ich habe noch eine weiterführende Frage. Sie nennen Ihr Buch ja die Evolution des Geistigen. Und das, was Sie in Ihren Ausführungen jetzt so schön darstellen konnten, ist, dass Sie als Anfangspunkt, ich sage es mal vereinfachend, Information setzen.
Ja.
Quanteninformation. Und Sie haben in Ihren vorhergehenden Ausführungen auch eine schöne Formulierung gebraucht, wie Sie zum ersten Mal Bewusstsein begonnen haben anzusprechen, wo Sie Bewusstsein als selbstreflexive Information bezeichnet haben. Mhm. Ihr Buch handelt ja sehr auch über den Evolutionscharakter unseres Universums.
Ja.
Und interpretiere ich Sie richtig, wenn Sie die Evolution des Universums als die Evolution dieses Informationsmomentums sehen, das eben selbst der Materie zugrunde liegt und sich in verschiedenen Formen weiterentwickelt, bis es eben zu einem gewissen Punkt selbstreflexiv, sprich Bewusstsein wird?
Ich denke, das haben Sie auch sehr richtig gesehen. Ich glaube, man kann sozusagen die ganze kosmische Evolution wirklich dadurch richtig verstehen, dass man sieht, es ist eine Evolution von Information. Also das, was wir heute die Explosion des Kosmos nennen, ist einfach ein anderer Ausdruck dafür, dass die im Kosmos vorhandene Quanteninformation einfach wächst. Es wird immer mehr und wir interpretieren das so, der Kosmos dehnt sich aus. Für diese Information gibt es keinen Erhaltungssatz, sondern es wird einfach immer mehr. Und dadurch bleiben, dass der Kosmos ausdehnt. Aber es ist natürlich klar, wenn das sozusagen die Grundsubstanz des Kosmos Information ist, dann ist es nicht verwegen, sich vorzustellen, dass Information ja im Grunde eigentlich eine Entität ist, die nach Information sucht. Herr Weizsäcker hat mal gesagt, Information ist, was Information erzeugt oder was man verstehen kann. Man muss das noch allgemeiner fassen, als das Heidegger damals gesehen hatte. Aber im Grunde genommen könnte man schon sagen, man kann die kosmische Evolution verstehen, dass diese Information immer gestaltreichere Formen annimmt. Das heißt, am Anfang entstehen sozusagen Sterne und Galaxien, später Planeten und Mond und dann eben, bisher kennen wir es nur von der Erde, aber es ist zu vermuten an vielen anderen Stellen im Kosmos auch, entsteht also dann eine ungeheure Fülle an Formen des Lebens. Und das Leben ist natürlich etwas, was darauf zielt, auch die Informationsverarbeitung zu verbessern. Wenn wir also die biologische Evolution auf der Erde anschauen, dann sehen wir, dass in frühen geologischen Zeiträumen Lebewesen existieren, die niemals einen solch hohen Grad an Informationsverarbeitung erreichen, wie später einige Spezies erreichen. Also so intelligente Lebewesen wie Säuger zum Beispiel hat es ja vor 300-400 Millionen Jahren auf der Erde nicht gegeben. Und so intelligente Lebewesen wie Menschen hat es eben vor 10, 20, 30 Millionen Jahren auf der Erde eben auch nicht gegeben. Natürlich, die anderen Formen bleiben auch alle da. Wir haben heute noch Einzeller auf der Erde, die also dann schon seit sicher einer Milliarde von Jahren auf der Erde existieren. Und denen würde ich also auch kein Bewusstsein zubilligen.
Ne? Interessanterweise, wenn ich hier kurz zwischenfragen darf, Ihr Ansatz hat ja wirklich die sehr ungewöhnliche Form, dass Sie eben die Evolution als eine Evolution der Information beschreiben. Und in Ihrem Buch bringen Sie auch dann die Frage, was ist eigentlich Leben? Und was unterscheidet Leben von Unbelebten? Und haben hier eine, glaube ich, zentrale Unterscheidung, die Sie hier anführen, wo Sie sagen, Leben erzeugt Bedeutung.
Ja.
Was meinen Sie damit?
Also die Information, mit der man in der Physik erstmal arbeitet, ist bedeutungsfrei. Das hatte ich vorher schon versucht deutlich zu machen. Deshalb haben wir also auch dafür einen neuen Namen mit Hilfe eines Altphilologen, der leider verstorben ist, Dr. Schüssler aus Frankfurt, gefunden. Protypos. Da ist also Typeo, dieser griechische Wortstamm, der also auch in Archetypen vorkommt. Das heißt, so, ich präge Typeo, ich präge ein. Protypos ist sozusagen eine Entität, der sich etwas einprägen kann, eine Gestalt, eine Form, eine Bedeutung auch. Und sozusagen für einen Stein oder einen Planeten hat im Grunde genommen nichts Bedeutung. Da muss man Kraft aufwenden, wenn man was verändern will. Also der Stein, den kann ich anbrüllen, wie ich will. Der rückt sich nicht von der Stelle, da muss ich mit dem Fuß dran treten, dann geht er weg. Lebewesen sind instabil. Und instabile Systeme kommen also immer wieder an Bifurkationspunkte, also Entscheidungssituationen. Und dann in solchen Entscheidungssituationen ist es also möglich, dass Quanteninformation reale Wirkung erzeugen kann. Das heißt also, Information an Lebewesen kann Wirkung erzeugen und Lebewesen sind also solche Systeme, die sich selber steuern können. Und dann ist es so, wenn also eine Information einkommt im Laufe der Evolution und diese Systeme, wenn sie noch so sagen, noch am Übergang zum Leben sind, nutzen diese Information so, dass ihre Stabilität besser wird, dann werden sie in der Evolution bleiben. Das heißt dann in unserer Sprache, wir haben mit dieser Bedeutung, dieser Information die richtige Bedeutung gegeben. Wenn Sie jetzt diese Information so verwenden in Ihrem Steuerungsprozess, dass Sie zerfallen oder dass Sie nicht länger existieren, dann fallen Sie aus der Evolution heraus. Das heißt, am Anfang ist Bedeutung der Information, die einläuft, einfach Unterstützung des Lebensprozesses. Wenn dann die Entwicklung weitergeht, dann kommen also sekundäre Ziele dazu und eventuell auch tertiäre. Also Menschen zum Beispiel können sich fürs Vaterland oder für den Sieg des Sozialismus oder für die arabische Revolution opfern. Der Einzelne ist dann sozusagen, setzt sein Leben aufs Spiel, aber für einen höheren Wert, den er als hohen Wert ansieht. Aber im Prinzip, die Bedeutung entsteht sozusagen erst dadurch, dass ein Lebewesen mit dieser Information umgeht und sie zu ihren eigenen Handlungen verwendet.
Das heißt,
vor dem Leben, würde ich sagen, ist eben Information erstmal bedeutungsfrei.
Und wenn ich Sie richtig verstehe, die Bedeutung kommt vorerst dadurch zustande, dass eben ein Lebewesen, in dem es im Gegensatz zum unbelebten selbst steuern wird, dadurch eben die Entscheidungsmöglichkeit hat, das Leben weiterzuführen, also sich zu erhalten oder aus dem Leben rauszufallen. Und dadurch
Genau.
entsteht Bedeutung, die sich dann weiterentfalten kann.
Genau, alle diejenigen, die sozusagen die Information zu ihrem eigenen Vorteil verwerten, bleiben in der Evolution und dann entwickelt sich sozusagen eine Bedeutungsgebung. Pflanzen wachsen eben zum Licht hin, andere Lebewesen gehen vom Licht weg. Das kann also dann das gleiche Licht ganz verschiedene Bedeutungen hervorrufen, je nachdem, welches Lebewesen sozusagen davon getroffen wird.
Wenn ich, uns geht schon langsam die Zeit aus, aber diese Frage möchte ich doch noch stellen. Wenn ich einfach den nächsten Sprung noch mit andenken darf, und das ist ja die Entstehung von Bewusstsein selber, wo Leben noch einen Schritt über sich hinaus macht, wo Bewusstsein eine andere, neue Qualität darstellt. Und Sie sagen ja, Bewusstsein lässt, das Rätsel des Bewusstseins lässt sich lösen. Lässt es sich aus dieser Evolution von Information lösen? Oder was ist Bewusstsein aus dieser Sicht?
Also, wir unterscheiden, erstmal haben wir Lebewesen, die einfach Sachen reagieren, so wie Einzeller. Wenn Lebewesen höher entwickelt sind, dann kommt es zu so etwas wie einem Erleben, das sozusagen wesentliche Aspekte des eigenen Körpers und der Umwelt im Prinzip im Informationsverarbeitungssystem, da braucht man also im Gehirn, verarbeitet werden. Das heißt, in diesem Erleben kann also ein Teil der vergangenen gelernten Erfahrung bearbeitet werden. Man muss also als erlebensfähiges Lebewesen nicht jeden Fehler immer wiederholen, sondern man kann daraus lernen. Und Bewusstsein bedeutet, dass man das Wesentliche aus dem Erleben noch einmal reflektiert. Man ist also dann in der Lage, einen Großteil seiner eigenen Handlungen erst einmal im Bewusstsein durchspielen zu können. Man muss nicht jeden Fehler tatsächlich real machen, sondern man kann einen großen Teil der Handlungsfehler dadurch vermeiden, dass man sie theoretisch erstmal sozusagen ohne den Körper zu beteiligen im Bewusstsein durchführt. Und was dann beim Menschen noch dazu kommt, ist, dass die Menschen und vielleicht noch ein paar Menschen, Affen oder Delfine oder sowas, auch fähig sind, nochmal das eigene Bewusstsein reflektieren zu können, dass man also dann so etwas wie Normen und Werte haben kann, eine Ethik, eine Moral, wo man sich dann eben auch überlegen kann, diese Handlung, die, für die also dieses spricht und gegen die jenes spricht, soll ich die tun oder nicht tun? Man also dann im Prinzip alles das tun kann, was man als verantwortlicher Mensch tut. Und dann ist natürlich so, wenn also die kosmische Evolution im Prinzip eben darauf hinauszielt, dass es auch letztlich die Protobiosis sich selber erkennt, kann man verstehen, dass sozusagen bewusstes Leben ein mindestens ein Zwischenziel in dieser kosmischen Evolution sein muss. Es gibt ja viele Biologen, die meinen, Evolution ist vollkommen Ziel und Zweck und sinnlos. Ich denke schon, dass wir hier ein Ziel haben in der Höherentwicklung des Bewusstseins, was wir als Bewusstsein kennen. Und wie das dann sozusagen über diese jetzige Stufe hinausgehen wird, das können wir eigentlich sozusagen nur ganz grob ahnen. Wirklich wissen tun wir das noch nicht, aber es ist zu vermuten, dass da Dinge noch in der Evolution kommen werden, die wir uns heute eigentlich noch nicht vorstellen.
Absolut. Was mich auch zur allerletzten Frage führt, und das ist natürlich jetzt ein genau ein Sprung in wo geht das Ganze hin, könnte man den Augenblick, den wir als nicht nur Menschheitsgeschichte, sondern als kosmische Geschichte gerade erleben und der in einer gewissen Weise ja auch gerade durch Ihre Ausführungen hier dargelegt ist, dadurch charakterisieren, dass diese kosmische Evolution, die Sie hier beschreiben, die grundlegend von Information, die sich entfaltet, die Bedeutung entwickelt, die Selbstreflexion entwickelt, die Bewusstsein wird, dass diese ganze kosmische Evolution jetzt anfängt, als Ganzes selbstreflektiv zu werden.
Das ist eine schwierige Frage. Ich weiß sozusagen, nicht genau, was man sich darunter vorstellen soll. Also dass die Milchstraße reflexiv wird, hätte ich schon Sachen gehört, also Schwierigkeiten. Aber ich würde denken, es genügt ja, wenn wir merken, dass wir sozusagen als Menschen wahrnehmen, die Einheit der Wirklichkeit, die durch die Quantentheorie im Prinzip erschlossen wird. Quantentheorie kann man verstehen als Physik der Ganzheit. Quantentheorie zeigt, wenn etwas in Wechselwirkung steht, dann ist es ein Ganzes und die Teile, aus denen man es zusammengesetzt hat oder in die man es eventuell zerlegen kann, sind im Grunde genommen nur Näherungsweise. Die Quantentheorie hat einen henadischen Zug gezielt, also auf Einheit. Und da im Kosmos alles miteinander in Wechselwirkung steht, ist eigentlich letztlich der Kosmos Ganzheit eigentlich die einzige wirkliche Realität. Im Moment ist es ja so, dass wir unser eigenes Bewusstsein, wahrnehmen. Und wir können sozusagen die Gedanken eines anderen ahnen, eventuell erfahren, wenn wir mit ihm reden, das ist klar. Aber wir können nicht wirklich wissen. Das ist aus quantentheoretischen Prinzipien unmöglich. Man kann nicht wirklich wissen, was ein anderer Mensch tatsächlich bewusst denkt. Aber es mag natürlich sein, dass die kulturelle Entwicklung weitergeht. Ich meine, die Entwicklung der Sprache war ein ungeheurer Sprung, der es erst ermöglicht, so etwas wie eine große kulturelle Entwicklung anzustoßen. Da haben sozusagen mit dem Mund und den Ohren zwei Systeme, in denen wir bedeutungsvolle Informationen kreieren können, nach außen geben und wieder empfangen können. Also mit dem Mund können wir sprechen, mit dem Ohr können wir hören. Mit der Hand können wir schreiben und mit dem Auge können wir sehen. Das heißt, mit der Schrift haben wir einen zweiten Kanal entwickelt. Aber es ist immer noch so, dass die meisten von uns mit der Hand noch relativ unbeholfen sind. Also wir können bei Weitem nicht so schön malen, wie wir vielleicht reden können. Das heißt, wenn es möglich würde, mit Hilfe von technischen oder anderen Mitteln sozusagen ein Mund fürs Auge zu entwickeln, also die Fähigkeit, ob das, was wir uns innerlich optisch vorstellen, anderen übermitteln zu können, das könnte zum Beispiel einen ähnlichen Sprung liefern, wie das, was die Entwicklung der Sprache gewesen war, von Affen zu Menschen. Das wäre also etwas, wo man darüber nachdenken kann. Aber vielleicht gibt es sozusagen auch noch ganz andere Möglichkeiten, die wir uns heute überhaupt nicht vorstellen können. Es muss ja nicht so sein, dass sozusagen die biologische Entwicklung, die wir im Moment haben, dass das die Endstation sein wird.
Herzlichen Dank dafür. Ich würde gern jetzt die verbleibende Zeit doch noch gern dafür verwenden, auch unsere Hörer mit ins Gespräch einzubringen. Ja. Wenn ich ganz kurz die Einwahlnummern nochmal sagen kann, die Einwahlnummer für Deutschland, wenn Sie sich in dieses Gespräch mit Professor Görnitz hier mit einbringen wollen, ist 0234 543 9810. Aus Österreich 01 26 505 40. Aus der Schweiz 044 595 9030. Der Zugangscode ist jeweils gleich 92 54 32 und die Raute-Taste. Die Grundschaltung ist so, dass die Telefone leise geschaltet sind. Das heißt, Sie können dann Ihr Telefon mit der Tastenkombination Stern 6, Sterntaste und die 6-Taste lautschalten und nach dem Gespräch mit der gleichen Tastenkombination Stern 6 wieder stummschalten. Gleichzeitig besteht natürlich auch die Möglichkeit, sich per E-Mail an uns zu schreiben. Die E-Mail-Adresse, die uns hier im Studio erreicht, heißt radio@enlightennext.org. radio@enlightennext.org. Die Leitungen, glaube ich, sind schon offen und ich würde mich freuen, wenn der erste Hörer oder die erste Hörerin sich hiermit im Gespräch beteiligen möchten.
Hallo?
Ja, hallo.
Ja, Herr Professor Görnitz, was mich sehr angesprochen hat oder fasziniert hat, das war dieser kurze Bemerkung von Ihnen, wo Sie gesagt haben, Information sucht Information, weil da steckt ja etwas drin, was eigentlich mit Beziehung und Verhalten zu tun hat und auch ihre Begriff der Protoposis, wo sie davon einprägen sprechen, das hat ja auch was sehr, wie soll ich sagen, was sehr beinahe lebendig evolutionäres, wenn man dann sieht, dass Information ja tatsächlich an Strukturen gekoppelt ist und auch immer wieder was Neues entsteht. Denn das ist ja eigentlich auch das Merkwürdige an wenn man jetzt die Evolutionsgeschichte sich anguckt, dass da immer wieder neue Strukturen entstehen, die selbst wieder eine neue Information sind für eine nächste Veränderung, für einen neuen Wandel. Und das würde, wenn man sagte, das ist die Grundlage des Lebens oder des Universums. Man würde nicht mehr da sich so eine mechanistische Uhr vorstellen, die aus kleinen toten Bausteinen besteht, dann würde das ja eine ganz andere, eine ganz andere Haltung auch in der Wissenschaft erzeugen.
Ja, also ich denke mal, Sie haben das völlig richtig gesehen. Man kann die Quantentheorie charakterisieren als eine Physik der Beziehungen. Die Quantentheorie zeigt uns eben, dass die Zerlegung der Wirklichkeit in einzelne Objekte und Kräfte zwischen diesen Objekten, wie sie klassische Physik zugrunde gelegt hat, dass das zwar sehr gut ist, aber an seine Grenzen stößt. Und wenn man genau wird, wirklich sehr genau, dann muss man eben sehen, Beziehung ist etwas, was aus den Teilen mehr macht, als die Teile ursprünglich waren. Das ist sozusagen der Grundzug, den die Quantentheorie in der ganzen kosmischen Entwicklung sieht und beschreibt. Und dann ist es natürlich so, dass daraus, das haben wir ja vorhin gesagt, Leben entsteht. Und Leben ist natürlich eben etwas, was Information zu bedeutungsvoller Information macht. Und wenn also sozusagen abstrakte Informationen, könnte man sagen, sucht sozusagen, versucht bedeutungsvoll werden zu können, das würde ich schon sehen. Und dann sieht man natürlich, wenn das die Grundlage der Wirklichkeit ist, dann ist das eben nicht eine mechanistische Uhr, die einmal aufgezogen dann einfach runterwandert, sondern da ist dann die Möglichkeit drin, dass Neues entsteht. Quantentheorie kann eben auch gekennzeichnet werden, dadurch als derjenige Teil der Physik, der beschreibt, wie Neues entstehen kann, was vorher unvorstellbar oder nicht da gewesen war. Das ist das wichtig, dass man das sieht. Und dann ist es richtig, ein Protoposis wird in Lebewesen bedeutungsvoll. In meiner Sicht auch ein wichtiger Zug der ganzen kosmischen Entwicklung, dass Leben so etwas ist, was eine zumindest unausweichliche Zwischenstufe ist, was dann darüber hinaus noch geht. Die kulturelle Entwicklung der Menschen zeigt ja schon, dass wir über die biologische Entwicklung weit hinausgekommen sind, aber wie das noch weitergeht, darüber kann man nur spekulieren.
Ja, Dankeschön.
Herzlichen Dank auch. Vielleicht ist noch ein zweiter Hörer oder eine zweite Hörerin in der Leitung, der sich in dieses Gespräch mit Professor Görnitz mit einbringen möchte. Wenn dem gerade nicht der Fall ist, habe ich hier eine Frage, die uns per E-Mail erreicht hat. Und hier schreibt der Hörer: Herr Professor Görnitz, Sie haben gesagt, dass es Realitäten oder Wirklichkeiten gibt, die von Gesetzen nicht erfasst werden können. Handelt es sich bei den von Ihnen angesprochenen Informationen um solche Qualitäten? Und wenn Information allem zugrunde liegt, dann wäre das denn ein sehr offenes Weltbild, bei dem Beziehung und Möglichkeit und Erwartung eine faktische Realität wäre. Das müsste unser Weltbild von Grund auf sehr radikal verändern, oder?
Man muss das erstmal sehen. Was uns die Quantentheorie gelehrt hat, ist etwas, was für uns Menschen im Alltag vollkommen selbstverständlich ist. Unser Handeln als sozusagen festgelegt von den Fakten der Vergangenheit, sondern genauso von den Möglichkeiten, die wir erwarten, befürchten, erhoffen. Die Quantentheorie zeigt, das gilt also schon in der unbelebten Natur, dass also Systeme sich verschieben verhalten, je nachdem, ob sie Möglichkeiten besitzen oder ob diese Möglichkeiten durch die experimentelle Situation eingeschränkt oder genommen sind. Also Möglichkeiten können Wirkung erzeugen. Das ist erstmal wichtig, dass wir das sehen. Und dann denke ich natürlich, dass der Beziehungscharakter, der dadurch in Wirklichkeit gekommen ist, grundlegend ist und dass der natürlich auch ein offenes Weltbild macht. Aber es ist natürlich nicht so, dass diese Quanteninformation jenseits der Naturgesetze wäre. Das meine ich überhaupt nicht, sondern es ist eigentlich der Ausdruck dessen, was wir als genaueste Naturgesetze haben können. Aber im Gegensatz zur klassischen Physik beschreibt eben die wirklichen Naturgesetze nicht eine unabänderliche Folge von Fakten. Sie zeigt, dass sich Möglichkeiten gesetzmäßig verändern, nicht aber die wir dann an diesen Möglichkeiten sozusagen erzeugen können oder an denen, die wir daran wahrnehmen können. Da haben wir natürlich genau das, was wir im Alltag auch wissen. Der Ablauf der Dinge um uns herum ist relativ gut festgelegt. Es ist ziemlich festgelegt und auch unser Verhalten ist ziemlich festgelegt. Unsere Partner wissen ungefähr, wie wir uns verhalten werden. Aber es ist nicht im Einzelnen festgelegt, also nicht terminiert. Und genau das ist also wichtig. Wir nennen das die dynamische Schichtenstruktur, die wir brauchen, dass also die Fakten nicht aufeinander gesetzmäßig folgen, sondern dass sich nur die Möglichkeiten gesetzmäßig verändern, die Fakten aber eben im Rahmen der Möglichkeiten sich frei ergeben können. Das ist eigentlich so, wie wir es auch selber erleben in unserem eigenen Leben, dass wir relativ gut festgelegt sind, aber überhaupt nicht determiniert. Determiniert wäre also, dass du Sachen heute schon festlegst, was ich in 20 Jahren machen müsste. Das ist also eine völlig irrsinnige Vorstellung. Aber manche Leute behaupten das.
Ja. Eine Frage, die sich mir aufdrängt, wenn Sie diesen Möglichkeitsraum als so grundlegend, schon von der Quantenphysik her, grundlegend für das Universum bestimmen, stellt sich natürlich die Frage, eine Möglichkeit braucht irgendeine Instanz, die diese Möglichkeit wahrnimmt, sonst existiert sie ja nicht als Möglichkeit. Kann man das in dieser Quanteninformationsebene, in der Sie das ja beschreiben, wirklich sagen, dass Möglichkeiten wahrgenommen werden können? Weil erst dann kann man ja von einer Möglichkeit sprechen, wenn sie irgendwo als Möglichkeit existiert.
Ja, ich meine, was Sie hier ansprechen, ist das, was man in der Physik lange Zeit als das Messproblem erklärt hat. Wie ist sozusagen dieser Übergang von den quantischen Möglichkeiten zu den Fakten, die wir also als Messergebnis dann niederschreiben können oder ansehen können? Das zeigt sich also, wir brauchen, wenn wir das verstehen wollen, wir brauchen dazu die Vorstellung eines expandierenden Kosmos, dass also im Prinzip Informationen über Möglichkeiten, die jetzt da sind, anders gesagt, der Übergang von den Möglichkeiten zu den Fakten besteht ja darin, dass eine der Möglichkeiten dann real wird und damit die anderen auch vorher dagewesenen Möglichkeiten nicht mehr da sind. Also wenn ich die Möglichkeit habe, nachher noch ein Bier trinken zu gehen, in die Gastwirtschaft oder spazieren zu gehen oder mit meiner Frau zu reden, sind das drei Möglichkeiten, die ich jetzt habe. Wenn ich eine davon ergreife, sind die beiden anderen weg. Das heißt also, Fakten entstehen dadurch, dass Information über Möglichkeiten weggeht und sozusagen diese Möglichkeit oder diese Information muss sozusagen von hier und jetzt entweichen. Das geht erstmal in die Umgebung und so weiter und so weiter und letztlich sozusagen in der Tiefe des Falls. Wir brauchen sozusagen dieses Bild des expandierenden Kosmos, damit wir hier auf der Erde so etwas wie Fakten konstatieren können. Und das ist sozusagen, diese Fakten sind sozusagen für uns, aber nicht nur für uns, sondern für jedes Lebewesen, auch für jeden Stein, für die Erde und sozusagen für alles das, was sozusagen hier und jetzt da ist. Für das gibt es natürlich eben auch Fakten, weil das, was da in den Kosmos hinausläuft, nicht wiederkommt.
Ich finde das eine unheimlich spannende Richtung, in die Sie hier gehen, weil wenn dieser Möglichkeitscharakter wirklich so fundamental ist, dann kann ich auch Ihrer Äußerung folgen, dass Sie sagen, das ist geistähnlich. Weil wenn der Möglichkeitsraum so ein prinzipieller Bestandteil des Kosmos auf der Quantenebene ist,
unbedingt,
dann glaube ich, ist auch einem Laien offensichtlich, dass das weit, meilenweit weg entfernt ist von unserem mechanischen Materieverständnis und etwas, was zumindest verwandt ist mit dem, was wir Bewusstsein nennen.
Ja, ja, ich meine, da haben Sie recht, aber es ist, ich meine, die Spekulation kann natürlich noch weitergehen, wenn wir sagen, hier und jetzt bei uns entstehen die Fakten dadurch, dass sozusagen Information nach vielen Zwischenstufen letztlich sozusagen in dem dunklen All entschwindet, dann kann man natürlich die Frage stellen, für den Kosmos als Ganzen kann natürlich nichts in der Tiefe des Kosmos verschwinden, sondern das alles, was im Kosmos ist, bleibt im Kosmos.
Mhm.
Das heißt, die Frage für den Kosmos als Ganzen, ob es da so etwas wie Fakten gibt, das ist eine ganz schwierige Frage.
Mhm.
Für uns gibt es Zeit. Also, als ich noch zur DDR war, habe ich als Totengräber arbeiten müssen. Wenn Sie da das Grab zugeschaufelt haben, dann haben Sie schon das Gefühl, das ist ein Faktum.
Mhm.
Und die Quantentheorie könnte eventuell sagen, das ist sozusagen nur ein vordergründiges Bild. Es könnte sein, dass dahinter eine Wahrheit ist, die anders aussieht. Dass also alles das, was wir als Fakten zu Recht erleben und wahrnehmen, auf einer ganz tiefen Ebene eventuell gar keine Fakten sind.
Absolut.
Natürlich Spekulation. Das ist sozusagen jenseits dessen, was man zeigen kann, aber das ist eine begründete Fortsetzung von wissenschaftlichen Theorien.
Richtig.
Und da kommen Sie natürlich in die Nähe von dem, was manche Leute als spirituelle Erlebnisse alle kennen oder was manche Religionen behaupten. Das ist dann plötzlich gar nicht mehr so weit und so absurd, wie man es vielleicht vor 100 Jahren annehmen musste, wenn man wissenschaftlich gebildet war.
Ja, weil wir sie richtig vorher formuliert haben, auch wenn es von naturwissenschaftlichen Regelwerk nicht abgedeckt ist, sich zumindest dieser Horizont als Möglichkeit abzeichnet, dass es vorhanden ist.
Also wichtig, dass damit natürlich eben auch sozusagen die Argumentationskraft, die man in der Naturwissenschaft hat, dass die dann auch nicht gegeben ist. Wenn also jemand sagt, ich glaube das nicht, dann muss man ihn dabei belassen, dann kann man sagen, ich sehe es eventuell anders. Aber wenn jemand nicht an die Schwerkraft glaubt, dann brauche ich den nur zu schuppen, dann fällt er hin, dann weiß er, dass er sich irrt mit seinem Glauben.
Mhm.
Aber wenn jemand sozusagen über spirituelle Dinge andere Sichtweisen hat, dann habe ich eigentlich nicht die Möglichkeit, da so robust mit ihm umzugehen,
okay,
weil er das erkennen muss. Also die muss man dann sehen. Das ist dann eine andere Argumentationsstufe. Man kann tolerant sein.
Ich möchte nochmal schauen, für eine Frage, hätten wir noch Zeit, ob vielleicht sich noch ein Hörer oder eine Hörerin in der Warteschleife befindet?
Ja, ich würde gerne nochmal auf das Thema Möglichkeiten kommen, weil, so wie ich es jetzt verstanden habe, und das finde ich auch total spannend, sind Möglichkeiten dann wirklich der Punkt, an dem auch Entwicklung entsteht und durch den neue Entwicklung oder Weiterentwicklung entsteht. Und das übertragen sozusagen auf bewusste Entwicklung, eben auch bewusst gesteuerte Entwicklung, zum Beispiel durch uns Menschen.
Das ist also,
kann man das so sagen?
Sehr wichtig, was Sie sagen. In der klassischen Physik ist Möglichkeit eigentlich nur Ausdruck von beschränktem Wissen. Man weiß einfach zu wenig und deshalb sagt man, es ist möglich. Also das Bild der klassischen Physik ist sozusagen Schienen ohne Weichen, ohne Haltestellen. Und wenn ich sozusagen nicht weiß, wie die Gleise verlegt sind, dann muss ich von Möglichkeiten reden. Das zeigt aber nur, dass ich nicht den Überblick habe. Dieses Bild des Determinismus, das ist eben von der Quantentheorie abgelöst worden. Das ist einfach schlicht falsch, sondern es zeigt sich, Möglichkeiten erzeugen Wirkungen. Mhm. Möglichkeiten gibt es und Möglichkeiten heißt natürlich, das haben Sie sehr schön gesagt, es kann Neues entstehen, etwas, was sozusagen aus der bisherigen Entwicklung nicht deduzierbar ist mit Sicherheit, kann trotzdem entstehen, einfach weil Möglichkeiten in gewissem Sinne real sind, so wie Fakten auch. Das haben wir aus der Quantentheorie lernen können. Das ist also wichtig, dass man das sieht.
Mhm,
das zeigt natürlich eben auch, dass
auch für die Entwicklung des Geistes ist ja noch eine ganze Menge Sachen hinter dem Horizont ist, was wir jetzt noch nicht ahnen können.
Was ja, ist, genau, genau.
Mhm. Wer, aber was kommen wird?
Ja, das gibt ja auch letztendlich, könnte man sagen, so eine Art Hoffnung, dass auch der Mensch zu sehr viel mehr in der Lage ist, als wir uns manchmal heute vorstellen können.
Also vielleicht die Menschheit als Entwicklungssystem, ja. Da, ob wir selber persönlich das alles erreichen, das ist eine andere Frage.
Nee, aber wir selber persönlich können dann dazu auch sehr dazu beitragen, wenn wir uns so etwas vornehmen.
Da haben Sie recht, das ist das eine und wir haben sozusagen immer die Chance, weiter zu wachsen.
Genau, genau. Ja, sehr schön, vielen Dank.
Gerne.
Herr Professor Görnitz, wir sind am Ende unserer Stunde angelangt. Herzlichen Dank für Ihre Ausführungen. Ich glaube, Sie haben hier einen Bogen gespannt von Quanteninformationen bis zu dem Möglichkeitshorizont für uns als Menschheit. Und so wie Sie den Bogen gespannt haben, hat sich hier auch eine wirklich auch evolutionäre Schiene gezeigt, die eben genau aus dieser Quanteninformation heraus sich über kosmische, biologische und kulturelle Information bis dorthin zeigt, wo wir als Menschen weiterhin gehen können. Herzlichen Dank dafür.
Ja, auch herzlichen Dank von mir. Ich meine, eine halbe Stunde oder dreiviertel Stunde, da kann man nur anreisen. In Büchern ist es viel ausführlicher beschrieben und ab und zu kann man auch uns auf Veranstaltungen erleben. Ja, das Interesse hat es eingeladen.
Ganz genau, noch einmal das Buch, das hier vor mir liegt, Die Evolution des Geistigen von Thomas Görnitz und Brigitte Görnitz, Quantenphysik, Bewusstsein, Religion. Für jeden, den das Thema mehr interessiert, ist dieses Buch auf jeden Fall eine sehr lesenswerte Empfehlung. Eine Empfehlung möchte ich auch noch in eigener Sache sagen. Sie können uns nächste Woche wieder zu Radio Enlighten Next, zu unserer Dialogserie zwischen Katrin Kahnert und mir über die Arbeit von Enlighten Next hören, wo wir uns sehr freuen werden, wenn Sie wieder mit dabei sind. Eines der Großveranstaltungen, die wir bei Enlighten Next machen, ist auch unser jährliches Sommerretreat mit Andrew Cohen in der Toskana Anfang August. Auf unserer Website können Sie auch diese Möglichkeit sich anschauen, Bewusstseinsarbeiten, auch kulturelle Arbeit für den Möglichkeitshorizont für uns als Menschheit hier gemeinsam weiter zu verfolgen. Auch das eine Empfehlung. Auf jeden Fall freue ich mich, Sie nächste Woche wieder hier bei Radio Enlighten Next bei uns haben zu dürfen. Herr Professor Görnitz, noch einmal herzlichen Dank für Ihre Zeit und herzlichen Dank für Ihre Ausführungen.
Einen schönen Abend.
Einen schönen Abend.